Hey und willkommen beim Indie Film Talk Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf der Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Dies ist das Gespräch aus dem zweiten Teil der Folge 84 zum Thema Vielfalt in der deutschsprachigen Filmszene mit Produzentin Nathalie Kodjabor in voller Länge. In diesem Gespräch reden wir mit Nathalie darüber, wie sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen bei der UFA diverse deutschsprachige Geschichten produzieren möchte und warum sie denkt, dass Vielfalt nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die deutschsprachige Filmindustrie wichtig ist, um international konkurrenzfähig zu bleiben. Genau, schön erstmal, dass du Zeit gefunden hast, Nathalie, und dass du die Zeit gefunden hast, hier bei uns dabei zu sein und zum Thema Diversität in der deutschen Filmszene etwas zu sagen. Und ich fange mal die Frage oder das Gespräch so an, dass ich frage, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen und was machst du eigentlich?
Eine gute Frage. Also ich wollte ursprünglich mal Journalismus studieren und bin über einen Aushang an der Uni, wo die Leute fürs Lektorat bei RTL gesucht haben. Da wollte ich ein Praktikum machen, war dann plötzlich in den 90ern Redakteurin von GZSZ. Also da sieht man, wie Karrieren gestartet haben. Also ich glaube, ich habe mich nicht ganz so dumm angestellt, deswegen blieb ich dann tatsächlich auch dabei und habe so ein bisschen die Freude am Geschichtenerzählen auch entdeckt. Also habe das Journalismusstudium nicht beendet.
Ach, hast du nicht beendet sogar, dann bist du sofort da geblieben am Ende.
Auto mich jetzt mal hier, genau.
So, wir haben die Breaking News hier. nee, Scherz. Alles gut. Genau, ist ja super. Ist ja interessant, dass man da auch da eine Berufung gefunden hat, wo man wirklich Lust hat, das umzusetzen und weiter umzusetzen. Und wie siehst du denn die aktuelle Situation in der Filmszene in Bezug auf Diversität? Also jetzt so 2020. Ich meine, wenn du sagst, du hast schon GZSZ gemacht, das heißt, da hat sich wahrscheinlich einiges verändert seitdem. Wie siehst du das denn? Genau, erstmal die Frage, wo arbeitest du? Das hast du noch gar nicht gesagt.
Genau, also ich arbeite bei der UFA und für die UFA Fiction seit einem guten Jahr jetzt und meine eigenen Stoffe, Serienideen in erster Linie, bin am meisten eigentlich so mit Streamingdiensten im Gespräch, aber mache natürlich auch dafür das klassische Fernsehen. Ich auch. Ach so, genau, was war die Frage? Diversität, wie sieht es aus heute? Ja, ich finde es ganz interessant, weil als ich jetzt vor einem Jahr zur UFA gegangen bin, da hat mich das Thema auch sehr umtrieben. Wie kann man noch diverser erzählen? Was können wir überhaupt machen und was liegt vielleicht auch in meinem, ich sag mal, Möglichkeiten, ne? Was kann ich selbst verändern? Und da fand ich es irgendwie ganz interessant, weil ich kenne Tyron schon relativ lange, Tyron Ricketts, und wir haben uns schon seit, ich glaube, 20 Jahren unterhalten uns darüber, wie kann man Dinge vielleicht verändern, und wir hatten beide so das Gefühl, the time is now. Lass uns mal überlegen, wie wir so unsere Kräfte zusammenlegen können, und da er durch Pentertainment ja sehr viele Angebote bekommt von schwarzen Filmschaffenden, überhaupt POC-Stoffangebote, und haben überlegt, Mensch, können wir das nicht irgendwie mit der UFA vielleicht zusammenbringen, weil wir ein großer Player sind, Tyron aber natürlich die Expertise hat und so ein bisschen boutiquemäßig unterwegs ist, und da haben wir einen Development-Deal jetzt zusammen gemacht und entwickeln auch verschiedene Stoffe zusammen, was wirklich toll ist, und ich habe auch echt viele neue Kollegen kennengelernt, die ich noch gar nicht kannte, weil man muss ja ganz ehrlich sein, man selber ja auch immer wieder auf die Menschen zurückgreift, mit denen man lange gearbeitet hat. Also ich kann mich da ja gar nicht rausnehmen. Ich wiederhole ja auch das, was ich sehe oder ne, also die Strukturen, in denen ich bisher gearbeitet habe. Und man muss das eigentlich selbst immer total hinterfragen. Und ich finde, gerade jetzt sieht man ja auch, wie viele spannende neuen Stimmen da am Markt sind. Und ich glaube, das ist unsere ganz große Chance, dass wir den Leuten einfach Gehör geben.
Genau, das heißt, ihr versucht da mehr diverse Stoffe bei der UFA umzusetzen oder zu entwickeln mit den Filmschaffenden zusammen, um die dann halt in den nächsten Jahren halt wirklich auch in die Produktionsreife zu bringen, wenn ich richtig verstanden habe. Ne?
Ja, also in den nächsten Jahren, ich bin ja schon jemand, der gerne schnell arbeitet. Ne? Also ich würde schon gerne mal gucken, dass man im nächsten Jahr spätestens was gedreht hat. Jetzt sind wir durch Corona so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, aber da sind wirklich sehr viele Gespräche jetzt. Und ich muss auch sagen, ich glaube eben, man muss es jetzt auch machen und man muss es auch breiter aufstellen. Ne? Also, dass man jetzt nicht sagt, man hat jetzt nur so ein paar Themen oder ein paar Stoffe, die Diversität berühren. Ich bin jetzt gerade in den letzten Monaten, ist uns wahrscheinlich allen so gegangen, dass man so ein bisschen selber auf sich zurückgeworfen war, aber natürlich auch diese ganze furchtbare Situation in Amerika, Black Lives Matter und so, also dass man einfach, dass einem so klar geworden ist, ich glaube, man darf das gar nicht so klein denken, sondern wir müssen viel größer denken. Also wir müssen eigentlich mal alle Stoffe angucken und mal überlegen, wie divers erzählen wir, wie divers sind die Leute, die da in den kreativen Prozessen beteiligt sind, wem geben wir eine Stimme und sind da wirklich auch immer, ich sag mal, die Experten des jeweiligen Themas auch involviert. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt, ich sag immer gerne, wenn ich jetzt einen Film entwickle über eine türkische Community, dann kann ich sagen, ja, ich habe Migrationshintergrund, ich weiß gewisse Dinge, wie sich das anfühlt, aber ich habe von der türkischen Community gar keine Ahnung. Das heißt, ich bin also sehr gut beraten, mit Leuten zu arbeiten, die dort Experten sind und die muss man an den Tisch holen. Ne? Und im Idealfall ist es jemand, der vielleicht auch eine Geschichte erzählen will, seine eigene Geschichte oder was auch immer aus dieser Welt heraus und dem muss man das dann auch schreiben lassen und dem die Möglichkeit geben. Also da bin ich wirklich felsenfest von überzeugt.
Also die UFA hat das gesucht oder hast du das in die Wege geleitet? Also wie kam es zu dieser Arbeit an diesen diversen Stoffen?
Also ich glaube, dass die UFA sowieso schon sehr offen ist, was Diversity angeht. Das geht auch ganz klar von Nico Hofmann, unserem CEO, aus, der da wirklich sehr offen ist. Ich glaube natürlich, dass dadurch, dass ich habe schon mal vor 20 Jahren für die UFA gearbeitet. Ich kenne natürlich auch viele Leute, die da sind. Mittlerweile hat man sich vielleicht auch so ein bisschen so ein Standing erarbeitet in der Branche. Und als ich jetzt mit meinen Ideen dahin kam, da musste ich überhaupt gar keine Türen einrennen. Die Türen waren weit offen. Ne? Also das haben die sofort gesehen und auch die Zeichen der Zeit erkannt. Also das finde ich wirklich, ist eine ganz große Chance, da was umsetzen zu können. Wie gesagt, mit so einer großen Produktionsfirma im Rücken. Ne? Das glaube ich, hilft sehr.
Und was denkst du, aus welchem Grund ist es denn so wichtig oder aus deiner Sicht, das ist ganz subjektiv, dass es diversere Geschichten zu sehen sind im deutschen Film und in der deutschen Filmlandschaft?
Also ich glaube, es ist ja ganz einfach, das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, ne? Also man sieht sich selbst nicht repräsentiert im deutschen Fernsehen. Mm. Ne? Also als ich aufgewachsen bin, da habe ich dann irgendwann Cosby-Show geguckt und sowas, weil es gab gar nichts im deutschen Fernsehen, was mich jetzt irgendwie abgeholt hätte. Jetzt mittlerweile ist es irgendwie 2020 und man muss mal überlegen, ich denke auch an meine Kinder, was sehen die denn eigentlich im Fernsehen und wen sehen die und was gibt es auch für Role Models? Und im Anbetracht dessen, dass ja wirklich jeder vierte Deutsche einfach Migrationshintergrund hat und wenn man sich jetzt das deutsche Fernsehen anguckt, das spiegelt es ja überhaupt nicht wider. Also ich glaube wirklich, das stimmt schon, was mir mal eine Entscheiderin eines Streaming-Services gesagt hat. Die hat gesagt, I don't understand your market, it's overserved for the white old male. Und das fand ich total frappierend, weil das total stimmt auch. Ne? Also wenn man irgendwie guckt, es ist gendermäßig überhaupt nicht divers, also in keinster Hinsicht. Und ich glaube, die Streaming-Services machen uns das ja jetzt auch vor. Also wenn man jetzt Netflix anguckt, die haben natürlich einen anderen Druck. Die müssen international ihre Programme attraktiv machen, weil die in 190 Ländern irgendwie veröffentlicht werden. Und da kann man natürlich auch nicht einfach nur sagen, ja, jetzt sind die da alle weiß oder sind alles nur Männer oder was auch immer. Ich glaube eben, dass da so ein gewisser Druck entsteht, auch für die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, für die Privatsender, sich jetzt auch anders aufzustellen und dem endlich mal Rechnung zu tragen, dass der Zuschauer auch jetzt 2020 anders aussieht als noch in den 60er Jahren, möchte ich sagen.
Ja, schön. Und woran liegt es, glaubst du, dass wir da so weit hinterherhinken immer noch?
Ich glaube, es ist ganz einfach. Also wenn man jetzt sich selber betrachtet, man umgibt sich ja immer gerne, glaube ich, mit Leuten, die so ähnlich ticken wie man selbst. Also ich finde das ganz normal und auch ganz menschlich. Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel in den Entscheiderebenen guckt bei Sendern, da sind viele Leute, die sind ähnlich, ne? Im ähnlichen Alter, es sind oft Männer, es sind oft weiße Männer, was auch in Deutschland jetzt erstmal so nicht so verwunderlich ist, aber eben die Gesellschaft hat sich verändert. Mhm. Und ich glaube eben, dass natürlich dort auch was wiederholt wird, was man selber in seiner Lebenswelt vorfindet und was man kennt. Und das wird immer weiter wiederholt. Und da sitzt ja jeder von uns in so einer Blase drin, ne? Also das heißt, ich glaube einfach, man muss an den Entscheiderpositionen wahrscheinlich auch nochmal überlegen, wer entscheidet da was, ne? Wer gibt da das Greenlight und das muss einfach auch diverser werden, damit man andere Stimmen auch hören kann. Ne?
Also das finde ich einen guten Punkt, weil ich glaube auch genau, wie du sagst, dass so ein bisschen daran liegt auch, dass eben die Filmlandschaft auch eine sehr, man arbeitet, wie du sagst, gerne mit Leuten, man gibt dem Vertrauen gerne Leuten natürlich, die man schon kennt, wo man weiß, die setzen das so um, wie man es sich auch möchte. Dementsprechend ist natürlich da, die Wahl fällt natürlich eher dahin zu Leuten, die man halt irgendwie in dem Bekanntenkreis hat, als jetzt einfach irgendjemanden Fremden erstmal diesen Vorschuss zu geben, zu sagen, probier es mal aus.
Also es ist, glaube ich, ich glaube, es ist noch nicht mal so Vetternwirtschaft, das meine ich gar nicht so sehr. Ich meine wirklich, dass man natürlich, also ich meine, ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Menschen zusammen, die ähnlich ticken wie ich, ne? Wo man so kreativ leicht so einen Fluss hat und so, ne? Aber das, ich glaube einfach, man muss viele verschiedenen Menschen die Chance geben, was zu machen. Ne? Und, wenn jetzt der Entscheider nur die natürlich nimmt, die das bedienen, was das eigene Weltbild unterstützt oder wie man es eh schon kennt, dann wird es, glaube ich, zu einem Problem. Ne? Und da die Gesellschaft sich so verändert hat, und ich, mein Beispiel ist auch oft, weißt du, wenn man sich jetzt zum Beispiel non-fiktionale Programme anguckt, da ist es ja viel diverser. Da heiern die Leute direkt von der Straße bei, irgendwie guck dir DSDS an oder sing meinen Song oder was auch immer es da gibt. Ne? Also da sehen die Leute ja auch ganz anders aus und das, da ist es auch kein Problem. Also ich glaube, in unserem Fiction-Bereich haben wir dieses Gatekeeping ist noch sehr viel strikter, momentan noch. Deswegen sehen die Programme auch anders aus. Ne? Und bei den Non-Fiktionalen, da muss es auch viel schneller gehen. Da greift man auf die Leute zurück, die wirklich auch da sind. Und das zeigt dann auch sehr schnell ein anderes Bild.
Und wie siehst du da die Aufgabe des Produzenten oder der Produzentin in der ganzen Geschichte? Also was kann man als Produzent oder Produzentin besser machen, um halt diversere Projekte umzusetzen?
Du, auch da, man muss sich erstmal an die eigene Nase fassen. Ich habe ja auch sehr lange auf das Gewohnte zurückgegriffen oder mit dem ich aufgewachsen bin, ne, weil ich es nicht anders kannte. Und irgendwann, also gerade weil man natürlich auch andere Formate jetzt geguckt hat, internationale Sachen, ich meine, warum machen wir das eigentlich gar nicht? Mir gefällt es doch total gut. Warum? Wo sind denn die Menschen? Und es gibt die Leute. Man muss sich natürlich selber auch anstrengen. Man muss vielleicht auch Risiken eingehen, weil dann jemand, der jetzt neu auf dem Markt ist, natürlich vielleicht nicht so einen Track Record hat. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt selber ein bisschen erfahrener ist, kann man ja auch den anderen unterstützen. Oder man macht zum Beispiel Teams, das gucken wir jetzt auch gerade so, dass man vielleicht, ja, habe ich eine tolle Autorin mit einer super Idee, die hat aber noch nicht so viel Erfahrung, mit wem kann ich die vielleicht zusammenbringen, ne? Also dass das irgendwie, dass beide auch davon profitieren. Ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man muss halt manchmal den Extraschritt gehen, ne? Also ich glaube, es ist nicht bequem und man muss ein bisschen mutig sein und man muss sich vielleicht da manchmal etwas selber aus seinem Dornröschenschlaf wachküssen und ein bisschen was wagen.
Was denkst du denn, was man halt systemisch tun kann, um an dem Thema Diversität zu arbeiten? Man hört ja oft von so systemischen Rassismus, ne? Das heißt zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, weniger Redakteure sind halt vielleicht zum Beispiel mit Migrationshintergrund. Dementsprechend fehlt natürlich auch da die Expertise zu dem Thema. Und dementsprechend fehlt dann auch wieder vielleicht dort eben die Expertise dazu, dass man halt sagt, ja, hey, wir setzen mal solche Projekte um. Was kann man denn systemweit machen?
Also ich finde es wahnsinnig interessant, das hast du ja sicherlich auch gesehen, dass jetzt diese Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein diese Diversity-Checkliste auf den Weg gebracht hat. Mhm. Das fand ich super. Ich habe das selber mit großen Augen mir angeguckt und habe das sofort im Haus auch bei uns verteilt und gesagt, boah, guck mal, wie toll. Und alleine, um sich mal bewusst zu machen, was man vielleicht auch nicht macht, ne? Weil ich ja sowieso der Meinung bin, ne? Kein Special Interest, sondern das muss man eigentlich ins Herz auch eines Unternehmens tragen, dass man das auch lebt, damit das auch in der täglichen Arbeit angenommen wird. Ne? Und ich glaube, mit so einer Liste, da sieht man einfach, was man, so, wie sagt man, unconscious bias mäßig, ne? Einfach spontan für Entscheidungen auch immer trifft, ohne sich dessen so bewusst zu sein. Ne? Also wir reden tatsächlich, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen mal darüber, wirklich mal für alle Mitarbeiter so ein Antirassismus-Training auch zu machen. Ich will mich da gar nicht ausschließen, weil auch ich habe unconscious bias, logisch, weil ich in diesem System geboren und aufgewachsen bin. Und ich glaube wirklich, wenn man teilweise, wenn man die Perspektive nochmal wechseln kann, wenn man selber aus seinen eigenen Schuhen den bequemen, weichen, eingelaufenen Schuhen mal rauskommt und mal die andere Perspektive einnimmt, ne, dass uns das allen wahnsinnig gut tun würde und dass das dann vielleicht auch so eine Normalität bekommt, Dinge nochmal mit einem anderen Blick zu sehen. Ne? Also, dass es nicht ein Zwang ist, dass man sagt, oh Gott, jetzt muss ich hier das und das erfüllen und warum muss ich das denn machen oder so, sondern dass man einfach vielleicht mal sieht, meine Welt sieht so aus, weil ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, weiß bin und in Deutschland geboren bin und Mann bin, ne? Und dass jetzt zum Beispiel alleine schon eine weiße Frau nicht dieselben Privilegien hat, ne? Und so weiter geht es ja dann auch. Und ich glaube, wenn man sich nur das bewusst macht, da geht es ja auch gar nicht um eine Schuldfrage, sondern wie du ja sagtest, es ist ein System, ne, in das wir reingeboren sind. Ich glaube, nur wenn man es sich bewusst macht, aber kann man auch schon anfangen, anders zu denken und anders zu handeln und für uns eben als Kreative auch andere Stoffe zu entwickeln. Und wir sind ja finde ich, das ist ja so ein Reichtum, den wir haben. Wir sind ja visuelle Storyteller, ne? Das heißt, wir haben ja die Möglichkeit, neue Bilder zu schaffen und Leuten neue Bilder anzubieten und die vielleicht auch in die Köpfe reinzubringen. Und das ist ja ein totales Geschenk. Und ich finde, das sollten wir doch mal nutzen, dass wir diese Möglichkeiten haben, ne?
Glaubst du andersrum auch, dass Film einfach auch die Möglichkeit hat, eben weil es eine Fantasiewelt ist, die wir halt kreieren, halt eben auch mal Sachen aufzugreifen, die halt ein bisschen drüber gehen? Also da ist so ein bisschen die Frage, ich hatte auch letztes Mal ein Gespräch mit einem Drehbuchautor, der ganz viel Krimis schreibt, und er meinte auch, dass er ja auch manchmal ein bisschen die Schwierigkeit hat, eben dort eben Geschichten zu erzählen. Nehmen wir zum Beispiel 4 Blocks zum Beispiel, dass es halt sehr akkurat sein soll, damit man es umsetzen kann in Deutschland und man nicht so gerne diesen Schritt geht und sagt, wir erzählen Fantasy, dementsprechend können wir auch 4 Blocks erzählen von einer weiblichen Mafia-Chefin, die halt dort alles in den Zügeln hat, weil es einfach in der Realität nicht existiert. Zumindest nicht hier in Deutschland. Er meinte auch, er war viel unterwegs und kennt halt die ganzen Gerichtsverhandlungen etc. Und es stimmt schon, dass es halt so ist, dass halt weniger Frauen halt dort oder gar keine Frauen dort existieren. Aber ist nicht die kann nicht Film genau das machen, dass man halt sagt, man nimmt halt etwas, was aus der Realität ist und stülpt was drüber, was halt drüber geht, um halt zu sagen, dass es ja möglich wäre.
Ich finde das total legitim. Also ich meine, ich bin großer Fan von auch so Dystopien oder ich meine Black Mirror oder so. Mhm. Ne? Also das finde ich ja mal ganz toll, wenn das so nah dran ist, aber man denkt, irgendwas ist jetzt hier komisch. Das finde ich total legitim. Ich glaube, wenn man jetzt über 4 Blocks redet, da war ja schon der große Schritt, dass in Deutschland bisher noch nie aus der Perspektive eines Clans erzählt wurde. Mhm. Normalerweise hättest du es ja gehabt, dass man aus der Perspektive des Polizisten erzählt. Und das war schon der große Schritt. Also das war ja so ein Game Changer eigentlich. Ne? Du hast dann natürlich total recht, der nächste Schritt, also ich finde ja TNT und die Anke Greifeneder, die da als Fiction-Chefin sehr, sehr viel bewegt, großartig, die machen ja jetzt Para, also in der Clan-Welt, ja, aber jetzt, also in dieser 4-Blocks-Welt, aber ich glaube, es sind 4 junge Frauen die Protagonistin. Also da sind die ja auch gerade dabei, was zu verändern. Ne? Aber so grundsätzlich muss ich sagen, ich finde man in der Kunst oder jetzt hier in unserem kreativen Bereich, warum soll es nicht erlaubt sein, eine Clan-Chefin zu erzählen? Also finde ich total okay. Es gibt ja auch keine Meerjungfrauen, erzählen trotzdem Filme mit Meerjungfrauen, weißt du? Also deswegen, da habe ich gar kein Problem
mit. Genau, ich glaube auch sowas kann ja auch schafft ja auch irgendwie den Zuschauern oder den Menschen, die das sehen, die sich selber in den Kopf setzen, okay, dann könnte man auch was in diese Richtung machen oder selber mal aufstehen oder in eine andere Richtung denken, ne? Auch wenn das vielleicht jetzt noch nicht das ist, was man in der direkten Gesellschaft wirklich belegen kann, dass es so ist. Und dass man halt da einfach diese Offenheit, glaube ich, auch an den Tag legt.
Nee, da hast du total recht, weil ich glaube eben auch, weißt du, was wir eben sagten, ne, so Representation on Screen, positive Role Models auch. Warum, also ne, ist doch toll, dass man damals mal den ersten türkischen Kommissar hatte oder einen schwarzen Kommissar oder wen auch immer, ohne dass man erklären muss, warum redet der so gut Deutsch. Das, glaube ich, kann einfach der deutschen Gesellschaft zeigen, schau mal her, ne, das kann eine Normalität sein. Das kann aber auch dem Kind mit Migrationshintergrund zeigen, ja, warum werde ich nicht Lehrer oder was auch immer und sehe bitte nicht immer nur den türkischen Gemüsehändler oder den schwarzen Drogendealer im Fernsehen. Ne? Also ich glaube, da sind wir auch angehalten, eben neue Bilder zu zeigen. Und selbst wenn es vielleicht noch nicht so ist, aber es kann ja sich dahin entwickeln. Das ist ja
ganz genau. Hast du denn Beispiele, wo du sagst, dass die so eine gute Initiative oder eine Umsetzung von dem Thema Diversität oder Vielfalt in der Medienlandschaft? Ich habe es mal ein bisschen größer gefasst. Also es muss jetzt nicht nur die deutsche Filmszene sein, wo du sagst, so wie die das machen, davon könnte man in Deutschland auf jeden Fall was lernen und das halt hier vielleicht auch mit anwenden. Es kann ein Film sein, es kann aber auch eine Initiative sein oder eine Produktion sein, meine ich, oder eine Initiative sein, ja, die dir vielleicht so einfällt.
Also jetzt hier in Deutschland, wie gesagt, was ich eben schon sagte, ich fand diese Diversity-Checkliste wirklich ein Game-Changer. Also ich finde das toll. Ich bin mal gespannt, was dann noch so bei den Förderern passiert, ob das vielleicht jetzt auch andere aufgreifen. Und ich glaube, da merkt man, dass da ein sehr, sehr großes Bewusstsein so ist. Ich muss sagen, mich hat das damals, als Grey's Anatomy auf den Schirm gekommen ist, also Shonda Rhimes, total begeistert, dass die so colorblind besetzt hat. Also das war ja schon mal echt eine Neuigkeit, dass man das gesehen hat, dass irgendwie egal war, wo jetzt derjenige herkam, sondern das waren halt alles irgendwie Ärzte und es wurde auch nichts erklärt. Ne? Und sie hat natürlich auch ganz bewusst, ob es jetzt How to Get Away with Murder oder ihre anderen Formate sind, Scandal, auch schwarze Frauen irgendwie irgendwie so in den Fokus gestellt und eigentlich bewiesen, dass das kein Abschaltimpuls ist, ne? Weil ich glaube, es galt ja immer so, dass man sagte, ach, das will ja keiner sehen, ne? Also ich glaube, da hat die sehr, sehr viel bewegt und Sachen einfach umgesetzt und bewiesen, dass es trotzdem funktioniert. Und ich meine, ich muss auch sagen, dass so ein Film wie Black Panther oder Crazy Rich Asians, ich glaube, auch das waren so Game Changer jetzt in den letzten Jahren, weil immer gesagt wurde, naja, mit so einem rein schwarzen Cast oder nur Asiaten, wer will denn das sehen? Und das ist ja, sind ja beides weltweite Erfolge geworden. Ne? Also man kann jetzt eigentlich nicht mehr sagen, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das hilft uns dann wirklich allen.
Hast du denn einen Appell oder einen letzten Satz für die Zuhörerschaft? Klar, immer noch um das Thema Diversität, den du gerne mitgeben möchtest, nachdem sie die Folge gehört haben?
Also ich würde sagen, an alle Kreativen, so geht nicht, gibt's nicht. Immer wirklich die verrückteste Idee mal weiter ausdenken, aufschreiben, sich einen Partner suchen, sich einen Mentor suchen, Leute suchen, die vielleicht genauso dran glauben und was auf die Beine stellen. Und ich glaube einfach, dass wenn man für eine Idee brennt, dass man die auch durchsetzen kann. Und deswegen würde ich gar nicht mit einer Schere im Kopf losgehen und mich vielleicht zu sehr daran irgendwie orientieren, was es schon gibt, sondern diverse Stoffe, diverse Ideen, einfach raus damit, weil so bleiben wir kreativ, frisch, wettbewerbsfähig und ich glaube, das ist unsere Zukunft.
Das ist ein schöner Endsatz. Und dementsprechend bedanke ich mich bei dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich hoffe natürlich, dass wir auch nochmal, weil auch gerne über andere Themen beim nächsten Mal nochmal auch reden. Und wünsche dir und allen Zuhörern einen schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht, wenn man dir da gerade zuhört. Und wir hören uns in der nächsten Folge.